zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Akademiegesprächs am Mittag, zu dem wir Sie inzwischen fast jeden Mittwoch für eine Stunde einladen, immer mittags um 12, High Noon, auf der Höhe der Zeit. Heute ist es mir eine große Freude, den Protektor unserer Akademie, den Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, bei uns zu Gast zu haben. Das Thema heute nimmt Bezug auf sein Buch Kult, warum die Zukunft des Christentums alle betrifft. Ich habe das Buch mit wirklich großem Gewinn gelesen und ich freue mich darauf, dass ich da heute eine Stunde lang mit Ihnen drüber sprechen und hier und da noch ein wenig vertiefen und nachbohren darf. Im letzten Viertel der Veranstaltung sind dann alle Teilnehmenden eingeladen, sich zu melden und soweit die Zeit reicht, auch ihre eigenen Fragen zu stellen. Lieber Herr Kardinal, ich grüße Sie sehr herzlich hier aus Schwabing in die Bibliothek des Bischofspalais. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir reden also heute über die Außenwirkung der Eucharistie. Das ist ja im Kern, wenn ich es richtig verstanden habe, die These, für die Sie sich stark machen, der eine dicke rote Faden Ihres Buches. Die Feier des christlichen Kultes will und kann Wirkung entfalten. Für die feiernde Kirche sowieso, aber eben auch darüber hinaus nach außen. Und deshalb ist der Gottesdienst nicht nur für die Kirche selbst, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt von Bedeutung. Meine erste Frage möchte ich Ihnen mal auf persönlicher Ebene stellen, nämlich wie Sie selbst diesen Zusammenhang zwischen Gottesdienst und Drängen hinaus in die Gesellschaft aus Ihrer eigenen Spiritualität heraus empfinden. Sie haben zum Beispiel heute Morgen in der Messe Paulus gehört, der sagt, dass wir unsere Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes stellen sollen. Und just heute Abend äußern Sie sich mit sehr deutlichen Worten in BR-Stationen zu Gerechtigkeitsfragen in Sachen Bürgergeld und Migration, zur Stadtbildfrage. Wäre das so ein Beispiel für diesen inneren Zusammenhang? Spüren Sie im Gottesdienst, angeregt durch die liturgische Ordnung, öfters diesen Impuls, der Gedanke jetzt ist stark, den muss ich nach draußen tragen?
Ja, auf jeden Fall hat es mit meiner Biografie zu tun. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, wo Politik eine Rolle spielte bei meinem Vater, aber eben auch in einer Welt, die sehr stark für mich als Kind von der Liturgie geprägt war. Das war bei meinen Eltern gar nicht so der Fall. Ich bin da als Kind immer begeisterter gewesen als Ministrant. Ich erinnere mich jetzt daran, vor 1962 begann das Zweite Vatikanische Konzil und dann am Fest der Mutterschaft Mariens am 11. Oktober 62, und da begann mein Kommunionunterricht und wir hatten auf der Kniebank die Bilder von Johannes dem 23. Und dann natürlich dadurch, dass ich gespürt habe, je näher ich dem Zentrum des Christentums komme, dass im Zentrum des Christentums wirklich das steht, was wir die Eucharistie nennen. Das heißt, der Tod und die Auferstehung Jesu ist der Beginn einer neuen Schöpfung, einer neuen Welt. Zeichenhaft schon natürlich in seiner Verkündigung, aber es wird dann noch einmal in der Feier der Eucharistie gegenwärtig gesetzt. Es wird immer wieder erinnert in diesem tiefen Sinne. Und das ist eben eine neue Schöpfung. Es geht nicht darum, sich zurückzuziehen, also in eine fromme Welt, sondern die neue Welt auch sichtbar werden zu lassen. Das ist mir immer wichtiger geworden in meinem Leben. Und ich bedauere, dass oft die Eucharistie gesehen wird als einen Rückzug. Wir gehen sonntags in die Kirche, um uns irgendwie von dem Alltag zu erholen. Aber im Grunde genommen ist ja die Kraftquelle, um eine neue Welt sichtbar werden zu lassen, die dann auch Auswirkungen hat im Alltag, in der Politik, in der Gesellschaft. Mein ganzes Leben als Priester ist ja fast mein ganzes Leben geprägt von der Soziallehre der Kirche, von der Fragen der Gerechtigkeit, von Fragen eben wie die neue Schöpfung, die neue Welt, die auch Jesus inspiriert hat, das Reich Gottes, das jetzt angefangen ist, wie das wirksam wird, auch in der Lebenswelt der Menschen.
Das kommt in dem Buch quasi auf jeder zweiten Seite. Wenn man die Begriffe mal zusammenzieht, die Sie mit diesem Erlebnis der Eucharistie verbinden, dann stoße ich auf Zusammenhalt, Einheit, Freiheit, Hoffnung, Gemeinschaft ohne Ansehen von Status und Besitz, eine neue Wirklichkeit, hatten Sie gerade schon gesagt, die eine Menschheitsfamilie, also lauter Werte, die heute politisch, gerade auch global politisch, wieder wichtiger werden. Und gleichzeitig, das finde ich das Interessante daran, mahnen Sie an, dass die sehr konkreten sozialpolitischen Implikationen mit einer höchsten Relevanz für das Leben aller Menschen stärker benannt werden sollen in Predigt, Gebet, Verkündigung und Katechese. Verstehe ich das richtig? Die Kirche bräuchte also mehr politische Predigten. Die Heilige Messe braucht mehr katholische Soziallehre.
Ja, ich würde sagen, wenn die Messe gut gefeiert wird und die Evangelien und die Worte des Paulus gut ausgelegt werden, dann geht das gar nicht, ohne Auswirkungen zu haben auf die Welt, in der wir leben. Deswegen habe ich ja den Titel gewählt, der ist etwas provokativ, Kult. Manche haben sich daran gestört, aber ich wollte noch einmal sichtbar machen, es geht hier nicht um irgendeine moralische Veranstaltung, es geht nicht um ein Bildungsprogramm, es geht nicht um die Organisation einer NGO, es geht um einen Kult, das heißt um eine Wirklichkeit, die wir nicht machen können. Der Himmel geht auf, wir kommen in eine Dimension hinein, die uns übersteigt, die uns aber gleichzeitig in eine Richtung drängt, in einen neuen Himmel, eine neue Erde. Also das ist etwas, was wirklich vollzogen wird, was nicht nur gespielt wird. Das ist der Sinn ja von Kult. Da ist was passiert. Da geschieht Verwandlung in jeder Beziehung. Ich habe ja am Sonntag beim Kirchweihjubiläum in einer Pfarrei nochmal das schöne Wort von Lothar Zernetti, das werden einige Ältere noch in Erinnerung haben. Das Gedicht Lothar Zernetti war ein Dichterpfarrer, der formuliert hat: Frag 100 Katholiken, was ist das Wichtigste in der Kirche? Sie werden sagen, die Messe. Frage 100 Katholiken, was ist das Wichtigste in der Messe? Die Wandlung. Sag 100 Katholiken, es muss sich alles wandeln. Dann werden sie sagen, nein, es soll bleiben, wie es ist. Also das ist ein bisschen pointiert. Und
Bisschen
deswegen habe ich
provokant.
den Untertitel eben auch hier gewählt, warum die Zukunft des Christentums uns alle betrifft. Es ging mir gar nicht so sehr nur um Apologetik, wie gut wir sind, was wir alles tun, sondern auch um die Verlusterfahrung, die manche Soziologen ja heute deutlich in den Blickpunkt rücken, die Verlusterfahrung, die wir machen, wenn Christentum verschwindet. Also zu meinen, das ist folgenlos für die Gesellschaft, das kann nicht funktionieren.
Also, ich würde noch mal ganz kurz bei dieser Frage nach der politischen Implikation bleiben. Also, wir sind ja mitten in der öffentlichen Debatte um die Frage, wie politisch Kirche überhaupt sein soll. Sie haben gerade erläutert, dass quasi aus ihren genuinen intrinsischen Motiven heraus Eucharistie politisch ist. Es ist bekannt, dass an Ihnen ein engagierter Sozialpolitiker verloren gegangen ist. Man hat fast den Eindruck, dass Sie diese Facette Ihrer Persönlichkeit jetzt in letzter Zeit immer stärker auch in Ihr kirchliches Amt integrieren, dass Sie politischer werden. Jetzt gibt es ja doch einige PolitikerInnen, die sagen, nee, Kirche soll nicht so politisch sein, schon gar nicht im Gottesdienst. Ist Ihr Buch da jetzt quasi die offizielle Gegenthese? Der Gottesdienst ist politisch und soll es sein.
Ja, auf jeden Fall ein Korrektiv. Also mir wäre es nicht recht, das war auch eine Sorge, die ich habe, dass manche Gruppen in der Kirche, ich will die jetzt gar nicht negativ oder bewertend beschreiben, aber dass die Tendenz durchaus da ist, die Liturgie zu okkupieren als ein Zufluchtsort für bestimmte Vorstellungen, dass man sich raushalten kann aus diesen hässlichen politischen Fragen, die im Grunde genommen uns nichts angehen. Uns geht der Himmel an und die Erhebung der Seele und ein gutes Gefühl, was wir haben, das ist zu wenig. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in diesem Buch deutlich zu machen, nein, die Liturgie gehört nicht nur denen, die also liturgisch begeistert sind und sich berauschen können an großen Liturgien und Pontifikalämtern und meinen, das ist jetzt die ganz andere neue Welt, sondern diese neue Welt geschieht erst dann, wenn von der Eucharistie aus, von der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn aus, auch wirklich etwas geschieht. Und da kann man ja die Beispiele nennen. Ich habe es einmal hier genannt, zum Beispiel die Notwendigkeit des Nutzlosen. Das ist auch so ein provokatives Wort am Beispiel des Sonntags. Dass der Sonntag eine Kultur ist, die eingeführt wurde vom Kaiser Konstantin. Er wollte das Christentum eben stark machen und dann wurde dieser Tag als ein Tag der Unterbrechung deutlich. Aber die Unterbrechung macht eben klar, Arbeit ist nicht alles, Leistung ist nicht alles. Es gibt eine Welt, die darüber hinausgeht. Es gibt eine Würde für alle Menschen. Genauso der zweite Punkt, etwa Universalismus. Das ist ja heute in völliger Auflösung. Der Gedanke, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, dass wir zusammengehören, dass es natürlich nationale Interessen gibt, aber dass es auch das Weltgemeinwohl gibt, die eine Menschheitsfamilie. Globale Gemeinsamkeit. Denken wir an die Klimapolitik. Wir haben gemeinsame Interessen. Und da ist das Christentum klar und deutlich, wir gehören zusammen. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Wir sind alle Bilder Gottes. Jesus ist der Bruder aller Menschen, nicht nur der Katholiken, nicht nur der Christen, sondern aller Menschen. Und das feiern wir eben auch in diesem Kult. Und das ist schon ein Korrektiv zu manchen, die wieder zurückfahren wollen in nationale ökonomische Interessen. Alleine.
die Ebene gewechselt. Ich denke, die Art, wie der Kult nach außen drängt, hat zwei Ebenen. Einmal die inhaltliche, kognitive. Ein Paulus-Text regt mich an zu einer politischen Botschaft. Aber er drückt sich ja auch implizit aus in seinem Tun, in den Riten und Formen, in der ästhetischen und kulturellen Gestalt und in der Art des Miteinanders. Das ist die Ebene, über die Sie jetzt gerade geredet haben. Vielleicht können Sie uns diese eher unterschwellige Ebene noch ein bisschen erläutern. Was sind in Ihren Augen diese genuinen Kerneigenschaften christlicher Liturgie, die gleichzeitig modellhaft auch für so ein gelingendes Miteinander aller Menschen stehen?
Ja, es ist erst einmal, dass wir, und das haben die Christen am Anfang ja gelebt, in dieser Versammlung Gleiche sind. Wenn auch natürlich später vielleicht die Unterschiede etwas überbetont wurden, aber hier ist Christus der empfängt, der den Tisch bereitet, der uns begegnet, Männer und Frauen auf einer Ebene. Das haben die ersten Christen gemerkt. Und deswegen war das ja schon von Anfang an eine politische Botschaft, dass eben hier eine Versammlung ist, die nicht Auserwählte sucht, sondern alle mit einbezieht. Wenn sie auch nicht die politischen Veränderungen sofort in Gang bringen konnten, etwa die Sklaverei abzuschaffen, war doch, wenn man die Texte liest, für alle klar, wir sind einer in Christus. Das ist eine Revolution gewesen, über alle Klassengesellschaften hinaus. Ich sage nicht, dass die Christen das schon alles sofort erreicht haben, aber sie haben den Anfang gesetzt für eine neue Sicht und eben auch für eine brüderliche und geschwisterliche Gemeinschaft, die Zeichen sein sollte für die Welt. Das geht ja zurück schon auf das Alte Testament. Die Berufung Israels ist ja auch nicht auserwählt zu sein, abgeschottet in einem Land, sondern Zeichen zu sein, sodass alle Völker irgendwann zum Berg Zion pilgern und sehen, ah, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er ist der Gott aller Menschen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den setzt Jesus im Grunde fort. Aber wir dürfen nicht denken, das sei nicht schon grundgelegt in der ganzen biblischen Botschaft von den ersten Seiten an.
Sie wählen in Ihrem Buch da relativ starke Formulierungen. Also die Liturgie ist nicht nur Zeichen für diese neue Wirklichkeit, diese Einheit der Menschheit, sondern er bewirkt das. Vielleicht können
Sie... Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe es im Buch auch genannt, wie mir ein Pfarrer mal, ein alter Pfarrer erzählt hat, wie dann die Amerikaner einmarschiert sind in dem Dorf dort und voller Angst und auch die Amerikaner natürlich, die Deutschen für alte Nazis hielten und die anderen eben im Grunde genommen Angst hatten, voller Angst war. Und dann begegnen sich diese Gruppen nach der Besatzung, nachdem sie einmarschiert waren, sonntags zur Messe und knien nebeneinander und empfangen die Eucharistie. Der amerikanische Soldat und der bayerische Bauer, die völlig aus anderen Welten kamen, voller Angst voreinander und die sich dann in die Augen geschaut haben und wussten, wir gehören zusammen. Wir sind eins in Christus. Also das sind Beispiele und die möchten wir natürlich eigentlich immer wiederholen. Deswegen sage ich, bevor alle zur Eucharistie hinzugehen, jetzt beten wir den Friedensgruß. Wer Hass im Herzen hat, wer friedlos ist, wer sich gegen den anderen abgrenzt, der ist nicht fähig, die Eucharistie zu empfangen. Wir sind alle Sünder, aber wir müssen uns verwandeln lassen. Und das ist schon ein Impuls, der ist grandios. Und wir spüren eben heute, wie wichtig er ist für die Gesellschaft. Also gestern oder vorgestern habe ich die Überschrift nur eines Artikels gelesen in einer Zeitung. Der Titel war, wir ziehen eine empathielose Generation auf. Das hat mich erschrocken gemacht. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Aber die Sorge, dass Menschen die Empathie verlieren durch die ganze künstliche Intelligenz, durch soziale Medien, die Face-to-Face-Beziehung, dass wir zusammengehören und dass uns niemand auseinanderbringt, dass wir Brücken bauen zueinander. Da ist das Christentum von außerordentlicher Kraft. Umso mehr ärgere ich mich, wenn es benutzt wird in einer Weise, die genau das Gegenteil ist.
Das also nochmal zusammenfassend zu dieser Kernthese, wie die Eucharistie nach außen in die Gesellschaft wirkt. Das ist Ihre Kernthese. Sie haben in Ihrem Buch die Leserinnen und Leser dazu eingeladen und ermutigt, Ihrer These zu widersprechen. Gab es Widerspruch?
Eigentlich nicht bis jetzt. Bis jetzt habe ich eine ganze Reihe Briefe bekommen, die sagen, Herr Kardinal, Sie sprechen mir auch aus dem Herzen, Sie haben mir geholfen. Es gibt die ein oder anderen Spezialisten, vielleicht gehören Sie auch dazu, Herr Dr. Budde, weil Sie ja darüber gearbeitet haben. Ich hätte vielleicht das Stundengebet noch etwas stärker machen sollen. Ja,
Sowieso.
da habe ich an Sie gedacht, als mir ein Liturgiewissenschaftler sagte, da hätten Sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen können zum Stundengebet, weil Sie so konzentriert sind auf die Eucharistie. Das ist so, aber das soll das andere nicht ausschließen.
Ja,
Das
ob der
ist so.
Fragebogen gleich noch Zeit findet, weiß ich jetzt gar nicht. Aber jetzt kommen wir nämlich schon genau auf die nächste Ebene, nämlich auf die Gestalt der Liturgie. Und da werden Sie sehr ehrlich und selbstkritisch. Also Sie konstatieren, dass die Realität unserer Gottesdienste ihrem hehren Anspruch oft gar nicht ganz gerecht wird. Also dass die Liturgie eben faktisch oft nicht jener Kraftort ist oder als Kraftort erfahrbar wird, der eigentlich sein sollte. Und da liegt ein Problem, denn ich sage mal etwas salopp, eine Wirkung des Gottesdienstes unabhängig von der ästhetischen Wahrnehmung des Einzelnen ist heute nicht mehr plausibel. Ich habe das früher als Kind, bei mir hat das noch geklappt. Also wir sind auch nach einem, ich sag mal, hingeschluderten, strunzlangweiligen Gottesdienst auf dem Heimweg hatten wir als Kinder doch das Gefühl, das Sakrament hat bestimmt trotzdem gewirkt. Aber ich glaube, darauf können wir in der Mentalität nicht mehr bauen. Wenn meine Tochter aus einem langweiligen Gottesdienst kommt, fragt sie mich, Papa, warum sind wir hergegangen? Weil es nicht mehr funktioniert. Wo sehen Sie denn Ansätze liturgischer Erneuerung, die genau das, was der Kult ausdrücken soll, für heutige Menschen wieder besser spürbar, besser erlebbar
Ja,
macht?
aber es ist schon ein sehr, sehr schwieriges Problem, weil ja die Erwartungen der Menschen auch andere geworden sind. Eben wie gesagt, früher wusste man, auch der Lehrer in der Schule, der gefällt mir nicht, aber trotzdem gehe ich hin und das ist irgendwie alles vorgegeben, da kann man nun nichts machen. Und das ist heute anders in einer freien Gesellschaft. Die Erwartungen eben auch. Natürlich muss man dann tiefer graben. Ist unser Gottesdienst wirklich Ausdruck, wie es das Zweite Vatikanische Konzil wollte, was meiner Ansicht nach bis heute nicht ganz durchrezipiert ist? Ist die ganze Gemeinde Subjekt der Liturgie? Oder ist es nicht doch weiterhin so, was machen die da vorne? Haben die was gebracht oder nicht? Und dazu braucht man natürlich auch eine ganz andere Vorbereitung. Dann haben wir, das habe ich in dem Buch kurz angedeutet, aber ich habe auch keine Antwort darauf. Das wird sich entwickeln im Laufe der Zeit der Generationen. Wir feiern Gottesdienst in Kirchenräumen oft, die aus einer anderen Zeit stammen. Und da die so zu gestalten, das hat das Zweite Vatikanische Konzil ja versucht, also wieder den Altar in die Mitte zu stellen, sodass wir auch wirklich miteinander feiern können und nicht 20 Leute verteilt in einer riesen gotischen Kathedrale, und das ist etwas anderes. Ich habe viele Voraussetzungen nochmal neu, bis in die Frage der Qualität, die ich anspreche, hinein. Natürlich haben wir nicht nur super Pfarrer und Lektoren, aber ich meine, wir könnten etwas mehr tun im Blick auf die Formation, im Blick auf die Bildung. Das gilt für die Predigt, das gilt für den Ministrantendienst, für die Lektoren. Ich will da gar nicht kritisieren, aber. Oder dass man zum Beispiel nach dem Gottesdienst sich auch nochmal begegnet, das sage ich oft. Ein Gottesdienst ist ja nicht nur isoliert, der muss ja die Möglichkeit geben, dass man nachher miteinander Austausch hält oder dass man im Pfarrheim nochmal, und wenn es die Männer sind, ein Bier trinken und die Frauen machen ihre Sache oder sie machen es gemeinsam, die Familien oder die Kinder haben ein Programm. Also ich finde, der Gottesdienst muss auch schon von sich aus weitergehen in eine andere Dimension. Also dass man nicht nur sagt, wir feiern Gottesdienst, sondern die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, sind auch. Da bin ich auch gerne dabei. Das ist etwas, was meiner Lebenswelt entspricht. Das wäre ein wesentlicher Punkt für die Zukunft unserer Liturgie, dass sie nicht isoliert ist. Das gibt es auch. Wir haben in München natürlich Gottesdienste, da ist die Mozartmesse und da geht man dann hin mal und so. Aber für die Pfarrei, für die Gemeinschaft braucht man doch Orte, wo auch die Lebenswelt da ist und wo man sich begegnen kann.
Und wo es eine Feier ist, das betonen Sie ja auch.
Feier,
Sie,
ja,
bei
Feier.
Gott im Happening sagte Jochen Kügler, glaube ich mal, also Sie betonen ja, es geht um ein Mahl. Also da wird gegessen, da wird getrunken. Das ist auch für Sie entscheidend. Aber das wäre jetzt was, dafür braucht man nicht die Kirchenräume umgestalten, sondern es ist ja zum Beispiel die Rede vom Brot in der Liturgie. Und Hans-Jörg auf der Mauer sagt mal so etwas despektierlich, was kriegt man? Ein Stück Papier. Oder es ist die Rede vom Trinken, aber es trinkt nur der Vorsteher. Also das ist ja möglich seit dem Konzil, aber seit 60 Jahren haben wir es nicht geschafft, die Feiergestalt in diesem ganz zentralen Leib und Blut Christi, in diesen ganz zentralen Ausdrucksgestalten zu verändern. Was hemmt uns denn da? Oder
Ja,
wie
gut.
kriegt man doch noch die Kurve?
Einmal ist die Pandemie da ein Punkt. Da war die Eucharistie unter beiden Gestalten auf einmal ein Problem geworden. Das darf man nicht vernachlässigen. Da ist eine Hemmung. Also insofern sollte man durchaus daran festhalten, dass die Eucharistie auch gut empfangen wird, wenn nicht unter beiden Gestalten, was immer möglich ist. Aber es muss natürlich zeichenhaft dann auch gut organisiert werden und gut gestaltet werden. Ich habe das in Amerika erlebt, wo dann sehr viele Kommunionhelfer da sind und das auch vernünftig und ehrfürchtig und in guter Weise gefeiert werden kann. Also der Mahlcharakter auch mit Brot und Wein, mit in den beiden Gestalten. Aber das muss man eben gut überlegen, gut vorbereiten. Das geht nicht einfach so. Da muss man sich wirklich Mühe geben. Wie überhaupt, glaube ich, das ist mein Appell einfach, dass der Sonntagsgottesdienst also mehr Vorbereitung braucht, als manche meinen. Das gilt für die Auswahl der Lieder, für die Schola, für die Lektoren, die manchmal eben einfach in die Sakristei kommen und sagen, welche Lesung nehmen wir denn heute? Das ist zu wenig. Das ist ein Vortrag von großer Bedeutung, wo jede Betonung wichtig ist. Und die Ministranten eben auch, Gabenbereitung, Friedensgruß, dass das in guter Weise miteinander zu einem Fest werden kann. Also Fest mit Ordnung. Ich bin nicht der Meinung, dass Liturgie einfach so laufen kann, aber ohne Rahmen, ohne Verlässlichkeit, weil das die Leute verunsichert und auch dann einzelne Leute ihre eigenen Ideen da verwirklichen wollen. Deswegen ist Objektivität wichtig. Aber ich finde schon, dass wir zumindest schon fröhlich im Gottesdienst sitzen und voller Erwartung, wenn wir zur Messe gehen, das wäre schon etwas. Und die Priester auch nicht grimmig gucken, wenn sie reinmarschieren, sondern eigentlich mit Freude und auch mal grüßen. Wenn ich rausgehe, wünsche ich schon mal einen schönen Sonntag beim Rausgehen, als Bischof auch. Und das ist ja, es ist eine
Sind
Begegnung.
so die Grundparameter der Anmutung, wie man sich in so einem Gottesdienst fühlt. Und damit bin ich gleich beim nächsten Thema. Synodalität ist das Thema der Stunde, zumindest in unseren innerkirchlichen Debatten. Und Sie vertreten in Ihrem Buch unter anderem die These, Zukunftsorientierung heißt, wir brauchen nicht nur synodale Institutionen, sondern auch synodale Gottesdienste. Wenn ich mir jetzt so einen normalen Gottesdienst anschaue, Sie haben es gerade skizziert, die Kleiderordnung, die liturgischen Rollen mit ihren Aufgaben, ihren Wegen und ihren Gesten, die Sedilien, Priestersitz, Bischofsthron. Es ist doch in der Regel eine große Inszenierung von Macht und von Hierarchie, eine Inszenierung des ontologischen Unterschieds von Laien und Klerikern bis hin zu Chorschranken, die mancherorts fröhliche Urstände feiern auf römisches Anraten hin. Für die normalen Gläubigen wurde von den Mächtigen der Liturgie, sage ich mal etwas provokant, eine minutiös vorgeschriebene Rolle definiert. Wie verhält sich diese Inszenierung eines Gefälles zu einer synodalen Ausrichtung unserer Gottesdienste? Was schwebt Ihnen davor?
Da haben Sie ein bisschen pointiert, natürlich.
Natürlich, ich
Sehr
habe
ein bisschen
etwas
pointiert.
zugespitzt.
Es ist ja so, dass die Erwartungen auch sehr unterschiedlich sind. Also, natürlich, es gibt auch viele Menschen, die eine gute, gefeierte Liturgie sich vorstellen und wünschen und nicht, dass jetzt alle da durcheinander rennen oder so. Und dass ein Pontifikalamt auch nochmal Ausdruck ist einer besonderen Feier. Also, muss das so sein, dass wenn der Bischof auf einer Kathedra sitzt, die eine Bedeutung hat, dass das an andere ausschließt? Das muss nicht so sein, finde ich. Und wenn wir etwa das allgemeine Gebet der Fürbitten auch breiter gestalten, ich freue mich, wenn es auch aus dem Volk vorgetragen wird zum Beispiel, nicht einfach alle wieder nach oben kommen, sondern aus dem Volk zusammen vorgetragen wird. Der Friedensgruß ist manchmal auch von einigen geliebt, von anderen wieder nicht und so. Das so zu gestalten, dass deutlich wird, wir sind alle hier zusammen, und er ist der Mittelpunkt, Christus ist der Mittelpunkt. Ich meine, dass das möglich ist, ohne dass man sich jetzt verkrampft und wieder meint, man muss hier jetzt sozusagen nur noch am runden Tisch sitzen. Das werden wir nicht schaffen.
Das ist ja auch jetzt nicht in
Muss auch
jedem
nicht
Fall so,
sein.
dass man entweder eine sehr strenge Liturgie feiert oder alle durcheinander laufen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man quasi in bestimmten vordefinierten Bahnen im Messbuch, in der Agenda auch Freiräume schafft oder mehr regionale Vielfalt zulässt, mehr eingehen auf den
Und
situativen.
eben Beteiligung. Also ich sage, warum muss jetzt der Lektor auch noch die Kommunion auszahlen? Mehr Leute beteiligen, sodass also viele auch sagen, wir sind hier gefordert, wir kommen aus der Gemeinde, sind jetzt Kommunionhelfer, helfen mit. Erst recht, wenn wir die Kommunion unter beiden Gestalten empfangen, brauchen wir viele, die mittun. Da ist schon etwas sichtbar dann. Oder eben bei der Bereitung der Gaben. Oder eben, wenn miteinander gesungen wird. Also es ist schon so, dass ich mir manchmal einen kräftigeren Gesang wünsche. Und da merke ich schon den Unterschied. Manche, die in ihren Gemeinden sehr, sehr gut arbeiten, also Kirchenmusiker, wo wirklich lebendig gearbeitet wird und wo auch der Gesang da ist und die Antwort. Also da meine ich, ist noch Luft nach oben.
Ja.
Das ist ja Ihre These, nicht?
Ich
Aber wir
möchte
wollen es
daher.
nicht, wir wollen nicht jetzt wieder Druck machen, das will ich nicht, aber die Perspektiven aufzeigen, es ist Luft nach oben, bleiben wir nicht einfach stehen und sagen, Hauptsache die Messe wird gefeiert. Nein, es muss auch die Messe so gefeiert werden, dass sie dem entspricht, was wir heute weitergeben wollen.
Und da möchte ich noch nachbohren. Viele unserer liturgischen Ausdrucksformen stammen ja aus dem Mittelalter oder gar aus der Antike und sind auf die Mentalität der damaligen Menschen zugeschnitten worden seinerzeit. Für mich ist immer so ein Begriff, auch gerade wenn ich an die Erziehung meiner Kinder denke, Erlösung. Also was ein Mensch positiv unter Erlösung versteht, hängt ja sehr stark davon ab, welche Sorgen und Nöte er hat. Heute wäre für die allermeisten Menschen wahrscheinlich die Erlösung aus Leid und Not viel existenzieller und viel wichtiger als die Erlösung aus Sünde und Schuld, von denen unsere liturgische Sprache natürlich durch und durch geprägt ist. Also müsste liturgische Erneuerung nicht auch da nochmal ansetzen? Bräuchte man nicht alle 30 Jahre eine Reform der Reform der Reform?
Ja, gut, die Liturgie ist lebendig. Das haben wir im Zweiten Vatikanischen Konzil gemerkt, dass das
Wiederhergestellt, was er dann.
notwendig, aber da ist eben auch kein Endpunkt. Das ist ja der, es ist nie ein Endpunkt. Es ist eine Entwicklung, aber die nicht die Tradition hinter sich lässt einfach. Das geht nicht. Das wird in der katholischen Kirche nie gelingen, dass man jedes Mal sozusagen bei Punkt Null anfängt und meint, wie machen wir es denn hier? Das ist auch zum Frieden
Klar,
in der Kirche, habe ich oft erlebt, wichtig, ne?
aber wenn das so ist, dann heißt das doch gleichzeitig, ich habe einfach dadurch, dass ich im Kult über die Jahrtausende verbunden bin mit anderen Welten, mit der Vergangenheit, mit unseren Vorfahren, habe ich auch oder fehlt an manchen Stellen einfach das intuitive, direkte Verstehen. Ich brauche eine
Absolut,
Leistung,
absolut.
ich brauche einen Kommentar, eine Predigt und ich brauche vor
Absolut.
allen Dingen liturgische Bildung. Also
Ja, es ist.
wäre das nicht auch ein Schlüssel, wo man jetzt, ich sag mal, Liturgie im Fernkurs eigentlich den Etat verdoppeln müsste? Sieht gerade nicht danach aus, aber
Ja.
mal provokant gefragt.
Ich glaube, es sollte auch nicht so sein, das war eben schon in der Urkirche nicht so. Also du musst erst gebildet sein, bis du das alles verstehst. Das ist die Grenze, das haben sie nicht gesagt. Aber da muss man aufpassen. Also wir, die Gebildeten sozusagen liturgisch, wir bringen euch mal bei, was ihr denken müsst bei der Liturgie. Da muss man auch aufpassen. Also es muss natürlicher sein. Und dazu gehört im Wesentlichen natürlich schon, dass die Predigt, die Einführung und die Auslegung der Heiligen Schrift ist ein ganz wesentliches Zentrum. Das ist ja die Bezugsgröße. Und da muss man tatsächlich wieder tiefer graben. Das heißt, es reicht nicht einfach, dabei zu bleiben. Das sind Worte aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und das muss man wissen, das ist alles analog. Wir können nicht einfach sagen, hier hat der liebe Gott ein Diktat gemacht und damit ist das erledigt, sondern wir müssen es zum Sprechen bringen. Und das Thema Erlösung ist zentral. Und das ist klar, was ist das Reich Gottes? Natürlich Sünde und Schuld. Aber was ist der Kern des Ganzen? Der Kern ist, wir sind nicht allein. Die Einsamkeit ist die größte Not der Menschen. Also zu wissen, im Leben und im Sterben, in Schuld und Angst, in Krankheit und Elend, bin ich nicht allein. Ich habe eine Hoffnung. Das ist erstmal der Kern. Und dann kommt natürlich die Befreiungsgeschichte hinzu. Befreiung und Erlösung ist nicht dasselbe, wie wir wissen, aber die Befreiungselemente, auch politischen Befreiungselemente haben durchaus auch mit dem Reich Gottes zu tun. Also dass man das deutlich macht, der ganze Prozess der Befreiung des Menschen aus Unmündigkeit, Sklaverei, Ungerechtigkeit hat Erlösungselemente, die inspiriert sind vom Exodus sozusagen, von angefangen bis in die Heilige Schrift hinein. Also ich gebe Ihnen recht, das müsste neu sichtbar werden, obwohl das Christentum nicht einfach Effekte hat. Ich habe ja deswegen von der Notwendigkeit des Nutzlosen gesprochen oder von der Stille, wo man eben nicht einfach sagt, was habe ich jetzt davon? Habe ich ein Ergebnis? Habe ich einen Effekt? Also jetzt ist die Erlösung da. Ich bin jetzt gerettet oder so. Sondern ist die Erfahrung da, das ist für mich der ganz zentrale Punkt, dass ich nicht allein bin. Niemals, niemals. Das ist ein Punkt, glaube ich, der heute auch viele Menschen anspricht. Vielleicht waren
Das
früher
lehrt
andere
uns, ja.
Elemente wichtig, ne? Das ist
Ja.
richtig. Sie haben die Vorstellung, was haben sich die Menschen des Mittelalters gedacht beim Thema des Glaubensbekenntnisses, was haben sie sich vorgestellt? Sie hatten immer noch die Vorstellung, es gibt noch Dämonen im Wald oder was weiß ich. Wir wollen nicht uns darüber erheben. In 1000 Jahren sagen vielleicht manche, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Aber dass wir den Willen haben, nicht zu relativieren, niemals. Das Christentum ist nicht harmlos. Aber es ist eine befreiende Botschaft. Es muss den Aspekt der Befreiung, des Aufatmens, der Hoffnung, der Weitung des Horizontes, der Liebe haben, der Liebe. Und ich habe immer wieder zitiere ich ein wunderschönes Wort des Heiligen Augustinus, was mich bewegt. Incipit exiri qui incipit amare, ein Kommentar zu einem Psalm. Wer liebt, bricht auf. Das heißt, von da aus öffnen sich Tore. Also wo Tore sich schließen, wo Ängstlichkeit größer wird, Engstirnigkeit, Hass, Da ist nicht Erlösung, da ist nicht Befreiung.
Mhm.
Wo Freiheit spürbar wird, der Mut, sich zu begegnen, etwas zu wagen, neugierig zu sein auf das, was von Gott her kommen kann. Also ich glaube, das sind Elemente, die nur das Christentum so einbringen kann.
Mhm.
Wir gehen wieder beim Ausgangspunkt des Buches, nicht? Dass wir sagen, ja, wo kommen denn diese Elemente woanders vor? Wo ist denn diese Kraftquelle? Sie soll dann immer nur in uns gesucht werden. Wir sollen das alles produzieren, sagen uns die Psychologen. Du musst in dir alles das hochbringen. Aber das ist zu wenig. Wir glauben daran, dass in uns eine Kraft ist, die über uns hinausgeht.
Und umso wichtiger wäre es natürlich, dass sich das auch in den Gottesdiensten erleben lässt. Ich möchte jetzt von den Fragen der Gestaltung einzelner Gottesdienste nochmal auf die grundlegendere Frage des organisatorischen Supports. Es ist ja so, dass die Eucharistie natürlich als Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens in den höchsten Ehren gehalten wird. Aber es ist Ihr Anspruch im Buch, Sie haben das mehrmals formuliert, dass man die Kirche nicht an ihrem dogmatischen Anspruch nur misst, sondern auch an der empirisch erfassbaren Realität. Und empirisch ist es tatsächlich so, dass wir in einer Phase des massiven Rückbaus kirchlicher Eucharistie und Sonntagskultur sind. Manche sprechen von einer Abschaffung, das ist vielleicht zu hart gesagt, aber wenn ich mal gucke, ich habe jetzt 17 Jahre auf dem Land gelebt, da konnte man alle 2, 3 Jahre nachvollziehen, wie die Gottesdienstordnung zusammenschrumpft, und meine Erfahrung ist, wenn das einmal weg ist, kommt das nie wieder zurück. Das heißt, wir verlieren gerade ein Jahrtausend christlicher Prägung in der Fläche, wickeln wir gerade ab, rückstandsfrei. Und da fand ich es einfach jetzt, also Sie machen diesen Reality-Check oder Sie haben keine Angst davor, das finde ich beeindruckend, aber wir sind da natürlich mitten in der Frage der Zulassungskriterien zum kirchlichen Amt.
Ja.
Ohne Priester kein Gottesdienst, da kann man Ihnen ja nur zustimmen. Und hier treffen Sie Aussagen, die zumindest in dieser Deutlichkeit, wenn ich das richtig wahrnehme, bisher nicht zu Ihrem Repertoire gehört haben. Was hat Ihren Sinneswandel ausgelöst? Einfach die Dramatik der Entwicklung oder waren das die Gespräche am synodalen Weg? Also Sie werden da ja heute tatsächlich viel klarer in Richtung Änderung und Aufbruch, wie Sie es gerade sagten, als früher.
Ja, aber das beschäftigt mich schon viele Jahre. Natürlich,
Mhm.
als ich Student war, war das ja gar kein Thema. Zulassungsbedingungen oder Frauen in, die als Diakone. Diakone vielleicht schon, das begann so die Diskussion aber Priester. Das war ja gar kein Thema. Insofern hat mich das auch jetzt nicht, das muss ich zugeben, so existenziell beschäftigt. Es war auch nicht die Not da. Jetzt geht es nicht nur um die Not. Also ich möchte nicht, dass die Zulassungsbedingungen nur diskutiert werden als Notlösung dann, weil wir ja nicht anders können. Das wäre ja nicht richtig. Das ist ja so ähnlich, wie wenn wir die ehrenamtlichen Laien behandeln als Notlösung. Wir haben so wenig Priester, da müssen jetzt die Laien ran. Das ist nicht gut. Alle sollen in ihrer Berufung als Getaufte und Gefirmte das tun, was möglich ist, aber jetzt nicht sozusagen Ersatzmann, Ersatzfrau spielen, was leider oft passiert. Und im Narrativ immer noch sehr lebendig ist. Und das stört mich im Laufe der Jahre immer mehr, dass ich sage, das kann es nicht sein. Natürlich, es gibt auch das andere Element, was wir sehen müssen, was konstituiert eine Eucharistiefeier? Also überall, wo Dörfer sind, wenn man mal an die Liturgiegeschichte denkt, des Mittelalters, die Struktur der Pfarreien ist ja eine späte Entwicklung. In dieser Form, dass sie gleichzeitig die Lebenswelt der Menschen abbilden und dort, wo alle, damals jedenfalls, alle dazugehörten, auch natürlich die Eucharistie gefeiert wurde. Und das hat sich verändert natürlich durch die Lebenswelt, auch durch die Freiheitsentscheidungen, ob deswegen mehr kommen. Aber grundsätzlich sollte, das ist ein längerer Weg, glaube ich, für die Zukunft, da, wo eine Gemeinde da ist, auch die Eucharistie gefeiert werden. Wo eine Gemeinde verlässlich sich versammelt am Sonntag. Und nicht nur gelegentlich, sondern wo eine, sagen wir ruhig mal, eine lebendige Kerngemeinde da ist, die auch wirklich alle Generationen umfasst. Wie viel das sein soll, da kann man ja drüber streiten. Das können aber nicht nur 3 Leute sein. Oder 10. Es muss eine Gemeinde sein. Da sollte Eucharistie gefeiert werden. Das ist, ohne die Eucharistie kann eine solche Gemeinde nicht bestehen. Das ist ein Wechselverhältnis. Ja? Nicht nur Hauptsache die Messe findet statt, meine Messe, an die ich mich gewöhnt habe, sondern ist das auch der Ort, wo eine Gemeinde konstituiert wird. Die Eucharistie ist nicht ein Versorgungsprogramm, sondern eine Erfahrung, dass jetzt Gemeinde auf den Weg gebracht wird. Deswegen gehört die Lebenswelt dazu. Und da müssen wir sagen, ist das Zusammengehen von Pfarreien oder zu überlegen, wo können wir an welchen Stellen auch wirklich so Eucharistie feiern, dass die Gemeinde lebendig da ist, aber es sollte nicht dann an den Kriterien der Zulassung scheitern. Deswegen frage ich mich eben immer mehr, ist diese Frage eben wirklich so stark, dass wir sie, oder ich will es so formulieren, haben wir wirklich alle Berufungen im Blick genommen? Es geht mir nicht jetzt einfach nur, sind die Frauen diskriminiert? Das ist dann wieder, das ist eine, da sagt man, alle, die anderer Meinung sind, sind schon moralisch schlecht. Das finde ich, das führt mich weiter. Ich sage umgekehrt positiv, haben wir wirklich gut überlegt, alle Berufungen zum Priestertum, zum diakonischen Amt, zur Verkündigung, zur Seelsorge, haben wir sie alle wirklich in den Blick? Oder haben wir von uns her Vorbehalte gemacht, die dem Willen Gottes so auf Dauer nicht entsprechen, die ihre geschichtliche Bedeutung haben, nicht immer alles dann Negativen aus der Geschichte, das hilft nicht und führt auch im Grunde nicht positiv weiter. Aber das ist der Ausgangspunkt hier. Und da muss man überlegen, wo ist ein Ort, wo ist der Ort, wo Kirche lebendig wird? Ist das noch heute lebenswertig so? Sind das geistliche Zentren? Ist das eine Gruppe, eine Gemeinschaft, die Eucharistie feiert? Aber ich halte am Territorialprinzip grundsätzlich fest, weil ich sage, wo die Menschen wohnen, wo sie ihre Heimat haben und wo sie dann auch natürlich nicht nur gelegentlich zur Messe kommen, sondern wirklich eine Gemeinde auch bilden, da sollte Eucharistie gefeiert werden am Sonntag.
Jetzt haben Sie aus dieser Logik heraus, und die kann ich nur unterstützen, das Amt ist ja letztlich dem sakramentalen Leben untergeordnet und die Zulassungskriterien sind nochmal dem Amt untergeordnet, also sind da zwei Ebenen drunter von der Wertigkeit her. Aus dieser Logik heraus haben Sie tatsächlich die beiden umstrittenen Zulassungskriterien Zölibat und Geschlecht angefasst in diesem Buch. Und Sie haben, also wenn ich das beim Lesen nicht missverstanden habe, Sie haben unversehens versteckt auf Seite 129, haben Sie sich für das Frauenpriestertum ausgesprochen. Ich zitiere das einfach nochmal wörtlich, weil ich den Satz wirklich stark finde. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es keine Frage des Geschlechtes sein sollte, das darüber entscheidet, wer einer sakramentalen und kultischen Feier vorstehen kann. Also das finde ich wirklich in Relation zur theologischen Debatte richtig mutig. Ich persönlich mag Ihnen da gerne zustimmen. Ich wundere mich allerdings fast ein bisschen, dass das in der Diskussion um Ihr Buch so wenig Wirbel ausgelöst hat. Warum eigentlich? Ist doch ein ziemlicher
Punkt, oder? Ja gut, die Debatte ist ja jetzt nicht so, dass sie völlig überraschend da ist. Aber ich sage ja auch nicht einfach, das wird morgen eingeführt, sondern ich habe ja nur gesagt, dass ich die Argumente im Laufe der Jahre immer für schwächer angesehen haben. Aber ich habe die Befürchtung, dass eben die ganze Debatte doch zu einer Emanzipationsdebatte führt. Das macht mir eher zu schaffen. Dann führt man eben, dann kommen die moralischen Dinge hinein. Mhm. Früher eben, was weiß ich, die Männerherrschaft und jetzt das führt zu moralischen Streitigkeiten, die nicht weiterführen. Und deswegen habe ich so formuliert, wie ich es formuliert habe, und dazu stehe ich, dass diese Argumente schwächer geworden sind, aber es gibt diese Argumente und manche haben sie und manche vertreten sie auch, und ich will sie nicht einfach aus der Kirche ausschließen. Die Personen und Theologen, die sagen, halt mal, so geht das nicht. Die Tradition ist wichtig, da könnt ihr nicht einfach drüber hinweggehen, erst recht nicht, wenn ihr an die Einheit der Kirche denkt. Aber ich meine, wir müssen von unserer Seite auch sagen, was wir denken. Ist ja durchaus denkbar und wir haben eben auch im synodalen Weg, war das ja auch, aber vorher auch schon vielleicht etwas zaghafter, gesagt, man muss ja zumindest die Frage mal stellen können. Im synodalen Weg haben wir ja in dem Papier dann, das liegt in Rom, das war heiß umstritten, aber nachher haben zwei Drittel der Bischöfe ja zugestimmt, zu sagen, wir wollen noch einmal anfragen, ob Ordinatio Sacerdotalis, wo Johannes Paul II. Eben sehr deutlich gesagt hat, die Kirche hat dazu keine Kompetenz, ob das weiterhin in der Form so verstanden werden muss. Aber es ist gewichtig. Und zu meinen, da kann man leicht drüber hinweggehen. Da warne ich davor, wenn jetzt gemeint wird, also jetzt nur richtig laut werden, dann geht das. Aber ich wollte jemand meinen Beitrag leisten, zu sagen, also jetzt wollen wir mal die Diskussion wirklich auch auf allen Ebenen öffnen, aber mit den richtigen Mitteln. Und da bin ich weiterhin der Meinung, das muss man in guter Weise, in geschwisterlicher Weise tun und nicht indem nur ein riesiger Kampf der Geschlechter wieder stattfindet.
Ja. Dann gehen wir vielleicht mal zu der anderen Frage. Da ist nämlich diese moralische Ebene so nicht drin beim Zölibat. Sie waren hier bei uns im Haus vor sechs Jahren, am Tag nach der Amazonien-Synode, bei einer äußerst instruktiven Veranstaltung. Damals lag das ja eigentlich schon in der Luft, dass erstmals wirklich Bewegung in diese Frage kommen würde. Und zwar dreifach eingeschränkt, nur für die Region Amazonien, nur für Viri Probati und nur für eine abgegrenzte Phase, nach der evaluiert werden soll. Dreimal eingeschränkt, aber immerhin. Die Tür sollte sich so einen Millimeter öffnen, ist aber nicht geschehen bis heute. Dabei wäre das ja kirchenrechtlich verglichen mit Ordinatio Sacerdotalis so einfach? Also warum ist so
Ja, so
ein
einfach.
möglich und warum muss das eigentlich immer auf weltrechtlicher Ebene entschieden werden? Sie
Das
sind
ist
ja
eine andere
gleichzeitig für
Frage.
Subsidiarität, könnte man ja auch sagen, in solchen Dingen
Ja,
kann die Kirche der Welt unterschiedliche Wege gehen.
das ist richtig. Also überhaupt glaube ich, dass wir da, aber das ist auch schwierig in einer Kirche, die eben, wo jeder im Internet sehen kann, was in Amazonien passiert und wo jeder in Amazonien sehen kann, was in Deutschland passiert. Ich kriege ja die Briefe, ihr segnet die Homosexuellen, was fällt euch ein? Aus Afrika oder was weiß ich. Das ist ja, die Kommunikation ist ja überall möglich und das wird ja gerade von bestimmten Gruppen benutzt, um auch die Diskussion anzuschärfen, nicht um Brücken zu bauen. Es findet ja kein Dialog im Netz statt, sondern nur eine Schlacht im politischen Feld, im kulturellen Feld und auch im religiösen Feld zum Teil. Und das macht mir Sorge. Wenn es eine Diskussion wäre, ein Dialog, ein Austausch von Argumenten, ist ja nicht der Fall. Und das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben. Die Regionalität, ja. Aber ich muss den jungen Männern, die jetzt gekommen sind, die sieben, wir haben sieben Seminaristen sind angefangen im ersten Semester, waren letzte Woche bei mir. Denen muss ich sagen, ich erwarte von euch, dass ihr ehelos lebt. Und ich erwarte von euch, dass ihr das innerlich annehmen könnt. Wir gehen den Weg, wir müssen den Weg gehen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, in ein paar Jahren ist das vorüber. Das
Keine
mache ich nicht.
Wette auf
Das ist die
Schaffung.
Diskussion, ja. Deswegen, die stellen sich da so, manche reden darüber, aber ich bin verantwortlich für die Priester auch, die jetzt ihren Weg beginnen. Die jungen Priester, die mir dann sagen, ja, Herr Kardinal, was soll das bedeuten? Ist das jetzt irgendwie eine defizitäre Lebensform, die wir gewählt haben? Nein. Also wie man das Schritt für Schritt auch hinbekommt, zu sagen, gibt es auch die Viri Probati, gibt es Männer, Männer zunächst, die zugelassen werden können für die Feier der Eucharistie, in einem gewissen Alter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von heute auf morgen sozusagen der Seminare dann die alle holen und sagen, ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr heiraten wollt oder nicht. Das geht nicht. Also das ist ja nicht theologisch. Ich rede jetzt nicht theologisch, sondern
Ja,
da muss man einfach
pragmatisch.
praktikabel, man muss mal wissen, was das für die Lebensbiografie der
Andererseits,
Menschen
nachdem
bedeutet.
60 Jahre nichts verändert hat, wäre es jetzt auch nicht gleich
Nein, und ist ja die
selbst.
Frage, ob es ganz richtig ist, dass es ganz
Ja.
verschwindet. Die Frage ist eben, können wir die Lebensweise des Zölibates auch inhaltlich positiver noch füllen? War mir auch ein Anliegen beim Synodalen Weg. Ich sage jetzt nicht einfach das als Weg wegwerfen, aber eben das andere nicht abschließen und zu sagen, das ist gar nicht möglich. Ob es wirklich zu der Erfahrung kommt, wir können verheiratete und unverheiratete Priester in gleicher Weise nebeneinander haben, das ist erstmal eine Idee und jeder sagt, wo ist das Problem?
Ja.
Aber ich muss nach 30 Jahren Bischofsamt sagen, also so einfach ist es nicht. Und ich muss auch die anderen mit in den Blick nehmen, besonders die jungen Männer, die ich jetzt werbe, für die ich werbe, dass sie Priester werden. Denen kann ich ja nicht sagen, ja, bald ist das zu Ende, wie man das nach dem Konzil gemacht hat.
Haben
Und
sich
dann
in
waren,
den
ja, das
70ern
ist
wohl auch
viel.
einige Illusionen gemacht.
Ja, und dann
Herr
haben sie dann.
Kardinal, ich habe jetzt einen Block hätte ich eigentlich noch, um über die Frage zu reden, ob der Mensch ein Homo religiosus oder areligiosus ist. Aber das überspringe ich jetzt mal, weil ich den Teilnehmern versprochen habe, dass wir ab ungefähr Viertel vor Fragen stellen können. Deshalb gehe ich jetzt mal in die Runde. Der Erste, der die Hand gehoben hat, ist bei meiner Liste Helmut Scheel. Bitte sehr.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Die Frage ist für mich auch in Bezug auf die Eucharistie, dass die katholische Kirche von sich als der alleinig Seligmachenden spricht. Und in solchen Absolutsetzungen steckt für mich Gewaltpotenzial, weil ich abgrenze und damit mich als anders, besser, wie auch immer, ja, auszeichne. Und wenn ich Paul Zullehner mit seiner Aussage, je mystischer, desto politischer heranziehe, bekomme ich genau über diesen Begriff auch die Vermischung von Kriegen und Gewalt weltweit, ja, so dass ich eben schauen muss, welche Verantwortung hat die Kirche in Sachen Weltfriedenspolitik. Dazu würde mich gerne Ihre Meinung interessieren.
Bitte, Herr
Ja,
Kardinal.
einen großen, großen Beitrag. Ich habe eben gesagt, allein schon die Botschaft, dass alle Menschen eine Familie bilden und die Würde des Menschen nicht von den Menschen gegeben wird, sondern jedem Menschen gegeben wird von Gott, müsste dazu führen, dass eben der Krieg, wie es Paul der Sechste genau vor 60 Jahren vor der UNO gesagt hat, endlich aus dem Instrumentenkasten der Menschheit verschwindet. Das ist nun wirklich eine päpstliche Botschaft seit Generationen. Und wir erleben einen Rückfall in unserer Zivilisation. Also da, glaube ich, ist das Christentum ein Friedenspotenzial, auch wenn wir überlegen, was nach Kriegen passiert ist. Versöhnung. Versöhnung kann nicht passieren, wenn alles aufgerechnet wird. Es gab in den alten viel Gewalt in Europa, auch im christlichen Europa hat es viel Gewalt gegeben. Aber eben auch die Überzeugung am Ende, wir rechnen nicht alles auf. Pactum oblivionis hieß das. Vergessen. Und wir müssen neu anfangen mit den Nachbarn, die auch Christen sind. Da können Sie wunderbare Texte von Erasmus, von Rotterdam und anderen lesen, die wirklich Gutachten gemacht haben für die Fürsten. Wir sind doch alle Christen. Wir dürfen doch nicht gegeneinander die Waffen erheben. Und die Einzigartigkeit der Kirche, das wird die Kirche ja so, formuliert sie das ja nicht im Konzil. Das heißt also, wer nicht in der Kirche ist, kommt in die Hölle. Das ist ja nicht der Glaube der Kirche. Das kann man ja so nicht sagen. Sondern wir glauben, dass alle Menschen letztlich gerettet werden durch Christus. Auch wenn sie es nicht wissen. Das ist unsere Überzeugung, die anderen vielleicht nicht teilen müssen. Aber wir glauben, und auf welchen Wegen Gott alle Menschen rettet. Wie es im Timotheusbrief heißt, sagt Paulus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist seine Sache, wie er das tut.
Dann vielen Dank für diese Antwort. Und die nächste Frage kommt von Gunther Böß.
Ja, Herr Kardinal, vielen Dank für die facettenreichen Impulse bis hierher. Mich treibt so ein bisschen um die Kritik von Jürgen Habermas, der sagt, die Kirchen verschweigen das Transzendente ihres Glaubens. Also die wird nur über zuversichtliche Lebensweise sprechen, statt Glaubensinhalte auch zu vermitteln. Also zum Beispiel eben Themen wie Jenseits und die von Achim Butte vorhin genannte Erlösung. Ich meine, Sie haben sehr oft gerade darüber gesprochen, über das über uns Hinausragende, aber hat er da irgendwie doch einen Punkt in Bezug auf die Kirche an sich? Und falls ja, wie können wir denn heute öffentlich in der Eucharistie, aber auch als Christen im Alltag von Auferstehungsgeschehen überhaupt sprechen, um uns dabei verständlich machen, ohne nur in der Insidersprache zu verharren?
Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Ein Ausgangspunkt war der letzte Satz des zweibändigen Werkes von Jürgen Habermas. Auch eine Geschichte der Philosophie. 1500 Seiten. Ich habe sie alle gelesen. Und ich habe ihm auch geschrieben. Er hat mir auch freundlich zurückgeschrieben. Und das endet eben, dieses zweibändige Werk, auch eine Geschichte der Philosophie, Glaube und Wissen, mit dem Gottesdienst. Das ist ja der Punkt. Wenn die Christen meinen, wir sind auch damit zufrieden, wenn wir eine schöne NGO sind und eine Organisation, die eben Menschen hilft, okay, das sollten wir tun. Caritas gehört zum Wesen des Christentums. Aber im Kern, das war das Anliegen ja gerade. Das war das Anliegen. Wenn wir nicht mehr beten sozusagen, dann können wir den Laden dicht machen. Wenn kein Kult da ist, eine Religion, so sagt Habermas in dem Buch zu Recht, ohne Kult brauchen wir nicht. Eine Kirche ohne Gottesdienst brauchen wir nicht. Das ist der Punkt. Und das ist vielleicht bei einigen verloren gegangen, bei mir nicht. Das würde ich schon für mich behaupten. Das ist für mich immer das Zentrum gewesen seit meiner Kindheit. Ich fahre jeden Tag die Messe mit den Schwestern. Für mich ist das absolut ein Überlebensbrot, wie es ja eigentlich heißt, ein Vater unser. Nicht? Das ist das Brot, was wir täglich brauchen, das Überlebensbrot. Und da, wenn er das kritisiert, findet er sicher Anhaltspunkte dafür, dass viele sich manchmal verlieren, weil das besser ankommt, auch in den Gemeinden natürlich zum Teil. Manche eher sagen, ja, jetzt machen wir was irgendwie Karitatives, eine Aktion, dann haben alle was davon. Und die Gottesdienste werden leerer. Das war ja der Punkt, den der Buddha auch genannt hat. Andere. Wie kommt das? Wie kommt das, dass diese Dimension, die Kraft des Gebetes, dass ich gerne bete und nicht muss ich schon wieder beten, was langweilig, dass wir das, wie ist das möglich? Vielleicht ist in anderen Generationen auch sehr viel eingeimpft worden oder ich weiß nicht was. Aber wenn wir die Fähigkeit verlieren, wirklich mit Freude einen Kult zu feiern, also den Himmel offen zu sehen, den geöffneten Himmel und nicht den verschlossenen Himmel, dann brauchen wir keine Religion, brauchen wir keine Kirche. Das ist ja meine These. Und deswegen bemühe ich mich, dass das anders wird. Und das ist auch für die Zukunft. Das wird noch Generationen brauchen. Aber ich spüre in der Gesellschaft tatsächlich stärker, auch bei denen, die nicht kirchlich sind. Habermas sagt ja, ich bin religiös unmusikalisch, sagt er. Also gerade er sagt es dann, dass eben da ein Verlust ist. Ich hatte letzte Woche, habe ich unterschrieben, den Blühpakt für Bayern, also für die ganze Artenvielfalt der Insekten. Da habe ich auch noch gesagt, also natürlich bedauern wir, wenn irgendeine Insektenart ausstirbt. Und das ist schlimm genug und schädigt die Schöpfung. Aber haben wir wirklich, glauben wir wirklich dann, wenn die Fähigkeit zum Gebet verschwindet, wenn die Fähigkeit von Gott zu sprechen völlig darniederliegt, das hätte keine Auswirkung auf die Gesellschaft? Mehr als wenn ein Dialekt verschwindet oder eine Sprache verschwindet. Und das merken die Leute mehr, ist meine Ahnung. Auch jetzt gerade in den großen Ereignissen mit dem Papsttod und dem Papst, mit der Papstwahl, da habe ich den Eindruck gehabt, manche spüren, es ist doch gut, dass es eine Stimme gibt, die nochmal über diese weltliche Dimension hinausweist und auch eine Stimme ist für alle Menschen. Nicht nur nationale und ökonomische Interessen vertritt, sondern für alle Menschen etwas sagt. Also ich habe den Eindruck, dass da, ich will es nicht übertreiben, aber da, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Da könnte durchaus, und da sollten wir dabei sein. Dafür habe ich das Buch geschrieben.
Dass natürlich alle, die jetzt zugucken, wenn sie es nicht schon haben, auch unbedingt kaufen sollten. Das ist wirklich lesenswert. Zeigen Sie mal genau. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, Herrn Hartmut Wilhelm und danach Herrn Christian Kainsbauer-Wüthlich. Die schaffen wir auch, glaube ich, beide noch, wenn wir ein bisschen Disziplin haben. Bitte, Herr Wilhelm, Sie haben das Wort.
Ja, schönen Dank. Ich würde gern einhaken bei der Lebendigkeit der Gemeinde, die dann die Sonntags-Eucharistie feiert. Zum einen haben Sie davon gesprochen, es sollte jetzt nicht die Versorgung sein. Die Form, in der wir uns in Reihe und Glied anstellen, kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie bei der Versorgung. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das zu tun, wenn es dann auch nicht mehr vielleicht so viele sind, wie es früher mal waren. Es hat sicherlich seine praktische Berechtigung, es so zu machen, aber es hat ein Stück weit, ich sag mal, allein schon in der Form, wie wir die Kommunion empfangen, ein Stück weit für mich einen Versorgungscharakter. Ein weiterer Aspekt der Lebendigkeit, Sie haben es beim Mitsingen der Gemeinde angesprochen, ist, dass ich mir die Frage stelle, ob die Lieder, die denn ausgewählt werden aus dem Gotteslob, ob die denn immer so geeignet sind, dass jemand, der mitdenkt, das Lied dann auch aus, ich sag mal, innerer Überzeugung mitsingt und nicht bloß, weil man das schon immer so gemacht hat und das Lied schon seit Kindesbeinen an gesungen hat. Mhm. Also ich tue mir zum Teil schwer, wenn es dann heißt, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann, kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, mhm. Nun ist groß Fried und Unterlass, Alfred hat nun ein Ende. Ja. Allzeit geschieht, was du bedacht, wo ich mir ja. sage, wie kann man ein solches Lied heute noch vorschlagen zu singen? Vielen Dank.
Ich singe es persönlich sehr gern. Herr Kardinal, was sagen Sie?
Ja, das ist... Wir sind ja, die Lieder hängen ja oft mit unserer Kindheit zusammen, besonders auch in der evangelischen Kirche sind die Choräle von so großer Bedeutung. Das ist so ein Identifikationsmerkmal, aber eben bei uns auch. Und deswegen gab es früher schon die Tradition, nach dem Einführung des Gotteslob, dass man auch mal über ein Lied gepredigt hat. Mhm. Das wird einfach hingenommen, ohne dass wir merken, das ist auch ein Teil der Liturgie. Und das also zu interpretieren, das Vaterunser einmal zu interpretieren, ein Tagesgebet, auch sprechen zu lassen. Also da meine ich, wie Herr Budde gesagt hat, liturgische Bildung oder ein liturgischer Arbeitskreis in einer Pfarrei, der sich die Gedanken macht. Und ich weiß, von der evangelischen Kirche, das hat mich eigentlich immer beeindruckt, in manchen Vereinen gibt es das auch, kommt auf die Kirche an, dass eben alle sich um den Altar herumstellen und dann die Eucharistie empfangen. Mhm. Ja, oder in verschiedenen Gruppen dann aber im Kreis stehen. Also ich bin auch nicht so ganz glücklich mit dem, da gebe ich Ihnen recht. Als die Kommunionbänke abgeschafft wurden, war ich da eher konservativ und habe gedacht, das ist nicht gut. Und ich hatte kein Problem mit dem Knien in der Kommunion. Handkommunion ist was, das ist sicher praktischer. Das muss jeder wissen. Aber dann ist es irgendwie. Aber Sie haben recht, da merkt man, dass es Formen gibt. Ich habe Friedensgruß genannt, aber Kommunionempfang auch, wo der Kommunio-Gedanke stärker wird.
Ich muss hier nur nach St. Ursula gehen nebenan, das ist eine ganz schöne Form, aber ich kenne es auch aus St. Matthias in Trier, jeden Sonntag mit einer 400-köpfigen Gemeinde in Brot und Wein in beiden Gestalten. Das lässt sich schon machen, wenn man sich die Mühe gibt. Jetzt haben wir
man muss gut vorbereiten.
Man muss es vorbereiten, genau. Na klar, es geht nicht von selber. Aber es geht. Herr Utters, Bernhard Utters hat sich noch gerade gemeldet. Ob wir Ihre Frage noch schaffen, weiß ich nicht. Es hängt jetzt einfach an der Zeit. Christian Kainsbauer-Wüthlich, bitte zuerst.
Ja, eine Anmerkung, zwei Fragen. Herr Kardinal, Sie haben als erstes gesagt, dass wenn wir den Gottesdienst wirklich so leben, dann wird eine neue Welt sichtbar. Ich frage mich, ob das einfach nur eine schöne Vision ist ohne Effekt. Denn wenn ich so die Gottesdienstbesuche auch bei uns ansehe, also ich bin jetzt in Bamberg, auch bei uns marginalisieren sich die Gottesdienstbesucherzahlen. Wer kommt denn noch? Und ich glaube auch nicht, dass die Leute das wirklich nicht sichtbar werden lassen. Wir haben jetzt Weltmissionssonntag, die Spenden sind ja auf einem riesenhohen Niveau. Die Leute lassen die Gerechtigkeit für sich walten. Sie tun es in einer anderen Weise vielleicht. Also so ungerecht sind die Gottesdienstbesucher offensichtlich nicht, aber es ist ja eine marginale Zahl. Also das wird keinen Effekt haben, glaube ich zumindest so groß. Ich glaube viel eher, ich habe hier gerade die Lexite vor mir liegen auf dem Schreibtisch, das wird in der gesamten Gesellschaft wahrgenommen. Da sagt jemand von der Kirche was, wie wir wirklich als Christen aus unserem Glauben heraus handeln sollten. Und vielleicht braucht es mal mehr solche Sachen wie Laudato Si und die Lexite. Zweite Frage oder eine richtige Frage dann. Sie haben den Gottesdienst genannt, der sich überhaupt nicht verändert hat die letzten Jahre. Ich habe unter Ihnen noch studiert in den 90er Jahren und da hatten wir einen Liturgieprofessor, der am Messbuch 2000 mitgearbeitet hat. Da ist nie was raus geworden. Wir haben immer noch die gleichen Texte. Dr. Budde hat es gesagt, ich würde meine Kinder nicht mit in den normalen Gottesdienst nehmen. Wir sind in Kinderkirchen und anderen Sachen. Meine sind erst 9 und 11 jetzt, aber in richtigen Gottesdienst tun sie sich schwer und sie erleben nichts, weil der Gottesdienst für sie nichts bedeutet. Ich frage mich halt seit Sinus, geht das überhaupt noch, dass wir einen Gottesdienst gemeinschaftlich als Gemeinde feiern, der alle anspricht, der die Sprache für alle spricht? Ich bin in den 80er Jahren groß geworden mit Jugendgottesdiensten, sonst wäre ich nicht hier. Hätte es diese Zielgruppengottesdienste nicht gegeben, will ich ehrlich sagen. Und das dritte, ganz kurz, Diakonat der Frau, würde mich interessieren. Ich verstehe nicht, glauben Sie, dass Sie das noch erleben in Ihrer Zeit? Weil ich theologisch sehe, gibt es keine Argumente dagegen. Wann wird es eingeführt?
Ja, drei Fragen jetzt, haben Sie ein ganzes gekommen.
In zwei Minuten.
Ich will mich darauf beschränken, dass man wirklich den Gottesdienst natürlich auch so feiern muss, dass viele integriert werden. Nicht Sonntaggottesdienst. Wir haben Jugendgottesdienste gefeiert, aber es muss immer der Sonntagsgottesdienst offen sein für alle. Für die Konservativen und für die anderen. Für alle. Das ist der Anspruch der Gemeinde Jesu. Nicht wir suchen uns aus, unsere Gruppe, das wäre mein Traum, dass die, die den Rosenkranz beten und die, die für Amnesty begeistert sind, zusammen am Sonntag da sind. Und da ist ein Kompromiss. Ich will nur das eben hinzufügen.
Ja.
Natürlich, das Messbuch 2000 wäre eher schwierig geworden. Ich war noch Vorsitzender der Bischofskonferenz. Da waren die Übersetzungen der Tagesgebete eben noch viel enger. Und das wollten wir auf keinen Fall. Das wäre noch schwieriger geworden. Ich mache zum Beispiel Jugendgottesdienst mit Jugendkorbinian, formuliere ich frei das Tagesgebet. Frei. Brauche keinen Text.
Jetzt knüpfe ich genau an das an, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, Herr Kardinal und Herr Utters, Entschuldigung, die Frage nehmen wir nicht mehr, weil wir eine Minute vor eins haben. Aber Sie haben in Ihrem Buch am Ende quasi schon mal angekündigt, dass Sie noch einen Ideenspeicher haben, den Sie aufgefüllt haben, während Sie das Buch geschrieben haben. Und Sie kündigen an, es wird ein fünftes geben und wird beschreiben, wie vom Gottesdienst aus je neu Community Building geschieht. Da sind wir genau in der Frage von gerade eben. Können Sie das schon mal ein bisschen anteasern? Was haben wir da noch an neuen Impulsen zu erwarten?
Das muss ich noch überlegen, aber ich habe ja eben gesagt, dieses Wechselverhältnis. Wir haben jetzt unsere Pfarreistruktur und die muss bedient werden, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, meinen wir. Und wie aus der Gemeinde und der Eucharistie auch wirklich neue Gemeinschaft werden kann. Wir haben es ja eben gerade gehört, wir sind so viele Alte, wo sind die jungen Leute, wo ist die Gemeinde wirklich eine, die abbildet die Community? Und da kann man etwas tun, glaube ich. Da gibt es auch gerade in der Forschung einiges, vielleicht kann man auch von Soziologen was lernen, also man muss nicht immer alles sich selber erfinden, aber wir haben eben die große Inspirationsquelle, dass wir sagen, es müsste jetzt auch neu gebildet werden. Ich habe neulich, das will ich als Letztes sagen, eine Pfarrei, die von unten her zusammengeschlossen werden wollte, also mehrere Pfarreien in München, also wir haben nichts von oben gegeben, aber die wollten wirklich eine, und da habe ich gesagt, wir führen jetzt nicht die Pfarreien zusammen, sondern wir gründen eine neue Pfarrei. Und das ist etwas anderes. Und das haben die sehr positiv aufgenommen. Dass sie sagen, jetzt müssen wir mal neu überlegen, wie kann jetzt hier Gemeinschaft passieren, eine neue Community und nicht, wie rettet jeder aus seinem Lieblingsprogramm das in die größere Einheit. Und das würde ich mir wünschen. Und da muss man noch drüber nachdenken. Ich glaube, die Zukunft der Kirche liegt in der territorialen Struktur weiterhin, aber sie muss neu gefasst werden. Sie muss neu zu einer Fähigkeit führen, Leute vor Ort zusammenzuführen aus allen Richtungen, aus allen Generationen. Und da müssen wir uns neu auf den Weg gehen.
Auch Community-Bildung braucht Aufbruch. Damit sind jetzt nochmal zwei große Stichworte des Gesprächs benannt. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Kardinal, dass Sie sich diese Stunde heute Mittag für uns Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir sehen uns alle dann irgendwann mal in irgendeinem Gottesdienst. Wir sehen Sie heute Abend, denke ich, bei BR Stationen mit dem Interview. Ich bin schon ganz gespannt. Und ja, noch einmal herzlichen Dank und auf ein neues irgendwann einmal.
Danke, auf Wiedersehen. Alles Gute.
Nächste Woche sind Alena Büchs und Markus Lerch hier im Gespräch über die Frage, ob der medizinische Fortschritt der Ethik davon rennt. Auch dazu herzliche Einladung. Heute in einer Woche, same time, same place. Wiederschauen, bis nächste Woche.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.